Hallo zusammen, heute geht es bei Money Matters um Teilzeitarbeit. Was heisst das für mich finanziell, aber auch im Job? Und nebst all den Problemen, was gibt es eigentlich für Lösungen? Über das rede ich heute mit Miriam Keller von der Bank Claire. Hallo Miriam.
Hallo Angela.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance über Geld und alles, was dazugehört. Mit mir, Angela Migind, und vielen spannenden Gästen, die ihre Sicht auf Geld mitbringen. Die Bank Claire unterstützt Money Matters als Sponsorin. Heute sogar noch etwas mehr, weil ich bei dir, Miriam, in Bern Gastrecht bekommen habe. Danke vielmals.
Sehr gerne.
Und jetzt, bevor wir in das vielseitige Thema einsteigen, wem dürfen wir heute zulassen und was machst du bei der Bank Claire?
Ich bin Miriam Keller. Ich arbeite Teilzeit, weil ich habe 3 Kinder. Und bei der Bank Claire bin ich Teamleiterin der Erbschaftsabteilung.
Sehr spannend. Und wir haben es jetzt gehört, du hast selber ein bisschen Erfahrung oder viel Erfahrung mit Teilzeit und Karriere. Und das ist ja gerade seit Anfangsjahr das Thema in den Schweizer Medien. Wir sind brandaktuell. Man hätte die Folge nicht besser timen können. Wir geben jetzt heute auch ein bisschen Einblick und eben nicht nur in die finanziellen Herausforderungen, sondern auch, was da sonst noch alles mit sich kommt. Aber wir haben auch Rechnungsbeispiele dabei und schauen dann aber auch an, was die ganze Organisation, das Fehlen an wichtigen Sitzungen oder das kranke Kind, alles so bedeutet, dass es wird uns nicht langweilig heute, gell?
Nein, es gibt ganz viel zu sagen.
In der Gesellschaft ist nämlich das Bedürfnis nach Teilzeitarbeit gross und aktuell schwirrt auch die ganze Diskussion um 4-Tage-Woche immer wieder durch die Medien. Fakt ist, immer mehr Schweizerinnen und Schweizer arbeiten Teilzeit. Es sind 37% aktuell. Aber Achtung, die Zahlen täuschen auch ein bisschen, weil immer mehr Frauen Teilzeit arbeiten, anstatt wie früher Vollzeit daheim bei den Kindern zu bleiben. Also ganz so einfach ist also die Sache mit der bezahlten Arbeitstätigkeit nicht. Wir gehen heute in der Folge vom aktuellen System aus, wo, ich kann es glaube schon so sagen, aufs traditionelle Familienmodell ausgelegt ist. Die Frau schaut für die Familie und der Mann arbeitet 100%. Das Gesetz wäre für Mann und Frau genau gleich, aber es sind halt meistens die Frauen, die für die Familie ihr Arbeitspensum reduzieren und so benachteiligt werden. 6 von 10 Frauen sind es, die Teilzeit arbeiten in der Schweiz aktuell. Und ich glaube, wir fangen doch gerade mal mit dem Geld an, oder Miriam?
Ja, sehr gerne.
Was sind die finanziellen Herausforderungen, wenn ich Teilzeit arbeite?
Also die finanziellen Herausforderungen sind vor allem auch mal das Budget. Also wenn du vorher 100% geschafft hast und jetzt gehst du zurück auf 40 oder auf 60, aus welchem Grund auch immer, hast du ja ganz einfach weniger Lohn zur Verfügung. Das ist mal die erste Konsequenz, die du hast. Also du hast weniger im Portemonnaie. Und nachher hat es natürlich weitere Konsequenzen auf unser ganzes Vorsorgesystem. Das Vorsorgesystem, da spreche ich vor allem die erste Säule an, AHV. Die AHV ist ja abhängig von der Höhe, ist die Abhängigkeit gegeben, wie viel das du eingezahlt hast, also was für ein durchschnittliches Einkommen das gehabt hast. Und wenn du natürlich ein tieferes Einkommen gehabt hast, hast du dementsprechend auch weniger AHV zur Verfügung. Dann haben wir die zweite Säule, Pensionskasse. Auch dort haben wir das gleiche Problem. Erstens ist die Eintrittsschwelle in die Pensionskasse gegeben. Das sind aktuell 22'050 Franken. Also wenn du darunter verdienst, bist du gar nicht versichert in der Pensionskasse. Wenn du darüber verdienst, bist du zwar versichert in der Pensionskasse, aber jetzt sind wir schon sehr finanztechnisch, aber dann kommt der Koordinationsabzug dazu. Und das heisst, es wird dir ein gewisser Betrag von deinem Lohn wird dir abgezogen, bis er versichert ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, das kann dazu führen, dass du ganz, ganz wenig Lohn in der Pensionskasse versichert hast und dementsprechend weniger Altersleistungen hast. Und dann können wir noch machen zu der dritten Säule. Die dritte Säule, das ist ja einerseits die gebundene Vorsorge und die freie Vorsorge. Und die gebundene Vorsorge wäre natürlich insofern spannend, weil man sie von den Steuern abziehen kann. Aber auch dort, je nach Budget oder Lohn, reicht das nicht mehr. Und dann verlierst du eigentlich die dritte Vorsorge, die dir vor allem im Alter sollte ein besseres Einkommen generieren.
Säule 3a ist ja sehr wichtig. Für die muss man Teilzeit arbeiten. Und du hast mir auch schon verraten, es sind ja nicht immer die gleichen Beträge, gell?
Also 3a macht noch einen Unterschied. Wenn man bei einer Pensionskasse angeschlossen ist, dann kann man einfach einen Maximalbetrag einzahlen von aktuell 7'056. Das ist einfach wirklich das Maximum. Ist aber unabhängig, wie viel Lohn das man hat. Man muss einfach in der Pensionskasse angeschlossen sein. Und für die, die nicht an einer Pensionskasse angeschlossen sind, die aber ein AHV-pflichtiges Einkommen haben, weil das brauchst du ja überhaupt für eine 3a zu speisen, dort sind es einfach 20% vom AHV-pflichtigen Einkommen oder aktuell Maximum 35'280. Aber wie du schon erwähnt hast, 3a ist einfach wichtig, weil das ist deine persönliche freie Vorsorge. Und das ist jetzt aber auch wieder budgetabhängig, ob man sich das dann noch leisten kann.
Man hört ja auch immer wieder Teilzeitarbeit gleich Teilzeitrente. Vielleicht können wir ein bisschen mit Beispiel noch einsteigen. Wenn jetzt jemand auf 50% reduziert, für die Familie, aber eigentlich spielt es ja gar keine Rolle, wie sieht denn das konkret aus? Oder müssen wir einen Betrag nehmen? Oder? Jemand verdient anstatt, machen wir es einfach, anstatt 100'000 Franken nur noch 50'000 Franken.
Also Konsequenzen siehst du ja schon mit den 50'000 Franken. Also du hast dann plötzlich 50'000 Franken durch 12. Also da bleibt dann je nachdem nicht so viel für. Und jetzt müsst ihr ja sogar noch ausholen wegen der finanziellen Konsequenzen. Was hast du plötzlich für Mehrkosten? Also hast du halt plötzlich du hast reduziert, hast mehr Kita-Kosten etc. Also wie viel bleibt noch? Aber darauf zurückzukommen auf die erste, zweite, dritte Säule, ja klar. Du hast bei der ersten Säule hast weniger Beiträge von in die AHV. Du hast zwar eine gewisse Kompensation durch die Erziehungsgutschriften, die dir ja die AHV gut schreibt, wenn du dem Kind geschaut hast, also die Erziehungsgutschriften bis sie 16 sind. Aber da hast du sicher ein durchschnittlich geringeres Einkommen, das versichert ist. Und bei der Pensionskasse ganz klar, wenn du vorher diesen 80'000 versicherten Lohn gehabt hast oder 100'000 und jetzt nur noch 50'000 versicherten Lohn, dann geht das entsprechend ab. Also du hast ja einen Prozentsatz vom versicherten Lohn, der deine Sparbeiträge ausmachen. Und das heisst, du hast weniger Sparbeiträge in der Pensionskasse.
Und das heisst, wir haben es ja vorhin gehört, mit dem Koordinationsbeitrag, jetzt zum Beispiel gerade in der zweiten Säule, dass ihr von diesen 50'000 Franken dann auch nochmal, du hast gesagt, 25'000 und irgendetwas.
Und irgendetwas, also das ist der Koordinationsabzug, der weggeht. Und das gibt nachher den versicherten Lohn. Und von dem hast du je nachdem einen Sparbeitrag für dein Alter. Und wenn du natürlich jetzt von 60'000 12% Sparbeitrag hast, den kannst du in die Pensionskasse tun, oder du hast noch einen Sparbeitrag auf 15'000 Franken, noch die 12%, dann ist das ein enormer Verlust über die Jahre her in deiner Pensionskasse, also in deiner Vorsorge. Und noch schlimmer ist dann, wenn natürlich die 7'000, die eigentlich einzahlen kannst, in Säule 3a, in die gebundene Vorsorge, dir gar nicht kannst leisten oder nicht zahlst, weil es einfach nicht reicht. Und durch das hast du einen riesen Verlust, vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre lang. Also kann man einfach rechnen, 15 mal die 7. Das ist dann doch fein, schon ein Betrag, je nachdem, was du noch für eine Rendite drauf hast, die du dann einfach verlierst.
Und das zweite Beispiel nehmen wir jemanden, der für die Lebensqualität sagt, ich möchte nur noch 80% arbeiten. Wenn wir auch sagen, vorher haben 100'000 Franken Lohn, jetzt einfach noch 80'000, dann ist der Impact nicht mehr ganz so schlimm. Aber trotzdem ein bisschen mehr, als man auf dem Lohnzettel gerade direkt sieht, oder?
Ja, also der Impact ist sicher nicht mehr. Ich sage immer, bei Pensen von 80-90% ist sicher der Verlust nicht mehr so gross, wie wenn man jetzt 60-50% würde reduzieren, das Pensum. Dort habe ich eher nicht den finanziellen Aspekt, dort habe ich eher ein bisschen, wie man sagt so schön, den Workload. Also du schaffst, du hast einen Lohn von 90% und schaffst dann vielleicht 100% gleich weiter. Also ich denke, das ist dann vor allem das grössere Problem bei ganz leicht reduzierten Pensen.
Ich glaube, das ist so der Klassiker, den ich auch schon erlebt habe, dass man irgendwie einen Job hat und dann sagt, für eine Weiterbildung möchte ich nur noch 80% arbeiten. Und dann heisst es, ja, das ist gut, dann gehst du nur noch 4 Tage arbeiten, aber es nimmt dir eigentlich niemand Arbeit ab, sondern es ist genau die gleiche Arbeit, oder? Und du machst es einfach nur 4 genau. Tage, kommst nur noch 80% Lohn.
Genau. Ja. Aber es ist sicher so, wenn bei 90% merkst du es finanziell sicher weniger als bei 80%. Also jeder Teil Rückschritt, den du machst, umso mehr zeigt sich das auch im Portemonnaie.
Aber es ist überproportional.
Ja.
Und du hast vorhin mir gesagt, 60%, also ab 60% schenkt es wirklich ein.
Ja, das ist ein bisschen meine Erfahrung oder aus der Erfahrung heraus mit vor allem auch Kolleginnen, die sagen, so bei 60% bist du eigentlich noch drin, bist doch noch einigermaßen versichert, kannst dann noch gewisse Sachen leisten, je nach Budget natürlich auch. Aber umso kleines Pensum, umso mehr verlierst du natürlich dann wirklich in der zweiten Säule, in der Pensionskasse. Also das ist schon so. Ich möchte zwar aber noch generell sagen, es ist nicht einmal so pensumabhängig. Wir reden jetzt schon von 40, 50 und 60. Es ist natürlich auch immer eine Frage vom Einkommen, das du generierst mit diesem Pensum.
Genau, wir haben jetzt sehr hohen Lohn eigentlich noch durchschnittlich mit diesen 100'000, weil es einfach ist zum Rechnen. Aber wenn ihr das umdenkt dann auf einen vielleicht normaleren Lohn oder einen Lohn, der euch betrifft, dann können die 25'000 Franken vom Koordinationsabzug, die immer gleich bleiben, ja viel einen krasseren Einfluss haben.
Exakt. Also das ist genau der Punkt. Und da kommen wir schon fast wie ein neues Thema. Oder? Wenn du natürlich irgendwann sagst, ja gut, wenn ich Teilzeit arbeite, verdiene ich so wenig, dass ich zum Beispiel aus der zweiten Säule gehe, muss aber noch für zwei Tage Kinder organisieren, die nicht Kita-Kosten haben. Also da kommt dann irgendwann schon die Frage, ja, lohnt sich das? Ich rede jetzt noch finanziell. Nicht, was das sonst bringt als Person, aber lohnt sich das wirklich finanziell überhaupt noch, in so einem kleinen Pensum zu arbeiten?
Ja. Das ist ein guter Punkt. Was ich auch noch anmerken möchte, es gibt ja schon gute Arbeitgeber, die das mit dem Koordinationsabzug nicht machen. Dazu hat es ja gerade letzten Montag eine Folge gegeben, über Pensionskasse und was ich machen kann. Aber auch beim Stellenwechsel halt auf so Sachen schauen, wie hoch ist der Koordinationsabzug bei dem Arbeitgeber. Weil das ist gesetzlich nicht Pflicht, aber gute Arbeitgeber können dort natürlich sehr grossen Unterschied machen, wenn sie dort schon etwas machen.
Und es gibt mittlerweile sogar schon Arbeitgeber, die das machen. Die wirklich spezielle Koordinationsabzüge eingeführt haben, was sie ihre Teilzeitmitarbeiterinnen besser und Mitarbeiter besser schützen.
Etwas, was ich jetzt doch auch noch erwähnen möchte, weil natürlich das ganze Investitionsthema so ein bisschen meine Herzensangelegenheit ja ist. Aber ein weiterer Nachteil entsteht ja in den Frauen übrigens auch, weil sie ihr Geld in der Säule 3a weniger häufig in Wertschriften anlegen als Männer.
Das ist leider so, da muss ich das bestätigen. Also wenn man ja dann schon könnte, etwas in die Säule 3a einzahlen könnte, weil das ein freiwilliger Betrag ist, der einem ja am Altersguthaben verbessern sollte, und man hier immer einen langen Zeithorizont hat, weil ich muss vielleicht noch ausführen, die Säule 3a, die kann man ja erst 5 Jahre vor dem AV-Alter beziehen, außer vorher noch für Wohneigentum. Aber das einfach als Klammerbemerkung. Also es ist sehr eine lange Zeit, ein sehr langes Zeitfenster, wo man das Geld könnte anlegen könnte. Und dann wäre es wirklich ein Vorteil, wenn man das in Wertschriften anlegt. Weil der Zinseszinseffekt ist so viel grösser, ist so ein grösserer Hebel, als wenn man das einfach auf dem Konto liegen lässt.
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, aber nur schon mal das 15 mal 7'000, oder? Und dann, wenn man noch den Zinseszinseffekt drauf hat, und dort gibt es Online-Rechner, wo man das eingeben kann. Das war für mich ein riesen Motivator, zu sehen, was da passieren kann. Aber das ist dann ein überproportionales Wachstum. Das könnt ihr eben früh nutzen. Und hilft, den Gender-Pension-Gap ein bisschen kleiner zu machen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, auch mit der ganzen Geschichte, mit eben, lohnt es sich zu arbeiten? Finanziell, aber auch sonst. Und da können wir auch noch ein paar Sachen berichten, vor allem auch eben, weil du es selber erlebt hast. Einerseits ist sicher die steuerliche Teil, oder, wo wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, aber dort ist ja auch das System irgendwie noch nicht so ganz so gut, weil es eben manchmal dann so ist, dass es sich für die Frau finanziell gar nicht lohnt, zu arbeiten. Aber Kind und Karriere, was ist deine Meinung?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, auch im Moment sehr viel in den Medien. Ich rede jetzt immer ein bisschen aus meiner Erfahrung oder aus meinem Umfeld, aus meiner Erfahrung. Das ist ja nicht eine generell gültige Meinung, aber einfach das, was ich erlebt habe, ist sehr schwierig. Also Kindkarriere ist schwierig, sprich, man muss wirklich in einem gewissen Pensum tätig sein und man muss es sehr, sehr gut und verlässlich können organisieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das effektiv zu einem Stolperstein. Und ich denke da halt immer ein bisschen an, ja, das ist auch wieder mein Erfahrungswert, den ich festgestellt habe. Karriere machst du ja nicht nur wegen deiner Arbeitsleistung. Das ist ja sicher ein wichtiger Grund. Deine Leistungen, deine Tätigkeit, wie gut du bist, wie kompetent du bist. Aber Karriere machst du auch, weil du präsent bist, weil man dich sieht, weil du eben mal ins Kaffee gehst, weil du am Abend vielleicht mal in eine Bar gehst, weil du mal eins gehst, ziehen. Also das Zwischenmenschliche, das, was nebendran stattfindet. Und wenn natürlich du als, ich rede jetzt von der Seite der Mutter, wenn du natürlich dann um 5:30 musst einstressen, weil du die Kinder von der Kita musst holen, dann gehst du eben mit den anderen nicht mehr eins ziehen. Oder wenn du weisst, ein Kind ist krank daheim, dann kannst du nicht mehr das gemeinsame Mittagessen, dann musst du einfach heim. Und das kann wirklich ein Stolperstein sein in deiner Karriere, weil du nicht die gleiche Präsenzzeit hast.
Absolut. Und Was ich so höre, ist es ja auch nicht ganz so einfach, dann allen gerecht zu werden. Oder? Du hast so viele verschiedene Hüte an und so viele verschiedene Bedürfnisse, inklusive am Schluss noch, leider am Schluss, deine ganz eigenen.
Ja, der ganz eigene ist, glaube ich, der, der am schwierigsten ist, oder der Hut, den du anhast in deiner Familie oder in deiner Beziehung. Und jetzt aus meiner eigenen Erfahrung ist es immer so, ein Stück weit schleppst du permanent ein schlechtes Gewissen mit dir, weil du willst überall gut sein, willst überall dabei sein und wirst manchmal gar nicht gerecht. Also du tust Kind am Morgen schnell abgeben, weil du ja eine Sitzung hast, du bist im Geschäft. Ab der 5 Uhr schaust du auf die Uhr und denkst, oh, hoffentlich reicht es mir dann noch auf den Bus, dass ich in die Kita kann.
Hoffentlich also, kommt kein Mail mehr.
Ja, irgendwie so. Und dann kommt die schlimmste Phase, habe ich gefunden, wenn Kinder, vor allem wenn sie klein sind, wenn sie krank sind. Weil dann kommt die Phase von, gibst du sie jetzt gleich? Oder bist du jetzt lieber daheim? Schaust du Kind? Was mache ich jetzt genau? Wenn sie in der Kita gehst und sie sind krank, dann kommt sicher das Telefon von der Kita, dass du musst holen also, oder darfst du holen. Und dann denkst du, oh, ja, ich kann ja nicht so eine wir können ja nicht Rabeneltern sein, wir gehen sie jetzt holen, wir sind für sie da. Es wäre aber im Geschäft auch noch ein wichtiges Projekt. Also mir ist schon immer, permanent ist man so ein bisschen in dem Dilemma drin. Und das Verrückte ist, es hört ja nicht auf, das ist ja nicht das Dilemma, das du hast, wenn sie klein sind oder nur klein sind. Mhm. Das geht ja auch weiter und da denke ich an die Phasen auch vom Schulübertritt, von der Schulkarriere, von der Lehrstelle suchen. Also das sind alles Zeitfeste, die du dir musst nehmen als Eltern, wo du deine Kinder, deine Jugendlichen sollst und darfst unterstützen. Und dann bist du auch wieder überall präsent. Also bist wirklich permanent unter Druck. Und wir hatten es vorhin. Und dann kommt eine Phase dazu, wo ja dann nicht nur deine Kinder, deine Jugendlichen da sind, sondern dann kommt auch noch der Druck von den Eltern oder Schwiegereltern, die dann auch älter werden und dann auch plötzlich noch mehr von dir wollen. Also du bist permanent ein bisschen in dem, also aus meiner Erfahrung, aus dem sozialen Druck, allen wollen gerecht zu werden, den Kindern, den Jugendlichen, den Eltern, den Schwiegereltern, der Familie, aber auch im Geschäft.
Mhm. Ja, das ist schon etwas, was wir im Vorgespräch ein bisschen besprochen haben und ich dann plötzlich so gedacht habe, ja voll, das stimmt, weil ich bin ein bisschen jünger als du und voll in dieser Blase, sie kommen dann alle Kinder über und dann hat man die Care-Arbeit. Aber eigentlich hört es gar nicht so richtig auf, weil wie du sagst, es ist dann wie so überlappend, neben dass Teenager daheim hast und gleichzeitig ja, werden die Eltern älter, also deine Eltern dann, und das glaube ich, das ist dann wieder den Frauen, die sich einfach mehr Gedanken machen, sagen wir es mal so, wo der Mental Workload, also der Mental Load, wo einfach sich über alles Gedanken machen, probieren zu organisieren und allen gerecht zu werden. Ich sage nicht, dass Männer das nicht machen, aber irgendwie, dass wir das sehr fest gespürt, oder? Und nebenbei quasi nur einen Job haben, wo wir auch gerecht werden. Und ich jetzt auch einfach aus meiner Perspektive kann sagen, was auch nicht so cool ist, wenn sie an deinem freien Tag eine spannende Sitzung haben, wo du halt auch gerne dabei wärst und auch noch gerne vielleicht im Projekt würdest Verantwortung übernehmen oder so, oder?
Also du sprichst etwas an, was ich noch ergänzen könnte zu der Karriere. Du fällst natürlich je nachdem an wichtigen Sitzungen. Und ein Informationsvorsprung ist auch immer ein Karrieresprung. Und wenn du die Information nicht hast oder nicht die neuesten Entscheidungen, dann bist du immer ein bisschen spät. Das ist genau auch der Punkt. Und ich möchte last but least natürlich auch nicht vergessen, jetzt habe ich von Kind und Eltern geredet, wir haben ja vielleicht auch noch Partner und möchte auch dem noch gerecht werden. Und man möchte ja auch dort noch ein bisschen Zeit haben oder sich auch noch ein bisschen beruflich familiär austauschen. Du, was ist gegangen, was hast du erlebt? Er hat vielleicht gerade eine strenge Sitzung gehabt oder ein schwieriges Gespräch. Und man ist dann auch einfach am Abend sehr müde und möchte dem ja dann auch noch gerecht werden. Also es ist wirklich schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.
Und nicht nur noch das Organisatorische für den nächsten Tag besprechen, oder?
Ja. Genau. Also ich sage dem mal, wir haben das aber ein bisschen lustig gesagt, wir haben das immer noch, das ist so Agenda-Beziehung. Also wir gehen wirklich miteinander Agenda durch und sagen, wenn haben wir ein Zeit für uns oder muss sich die Zeit wirklich rausnehmen und das besprechen. Also wir machen eigentlich wirklich immer so Wochenbesprechungen.
Das machen wir zwar auch ohne Kinder.
Ja, also
das geht, einfach gemerkt, das ist einfacher, weder wenn ich am Morgen aufstehe und sage, heute bin ich übrigens zu Bern, tschüss.
Nein, das gibt die ganz schwierigen Momente, wenn der Baby sagt, ja, und ich bin zu Zürich. Nein, genau. es geht wirklich darum, dass mit oder ohne Kind, man muss das ja irgendwie koordinieren und schauen, wer macht was.
Ja, und ich glaube eben, da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf, aber dass auch grundsätzlich wir vielleicht all diese Bedürfnisse eigentlich hat in so einer Work-Life- Integration anstatt Work-Life-Balance, wo man immer das Gefühl hat, man springt in allem nach und das Geld als Antreiber, aber das ist halt schon, und das können wir heute nicht lösen, so ein gesellschaftliches Bedürfnis ist, um das Leben auch jetzt geniessen zu können, oder? Und eben vielleicht nicht immer das Gefühl, ich bin überall zu wenig und spät und hinten nachher.
Also ist schon cool. Also jetzt kommen wir eigentlich zu der psychischen Gesundheit, zu der wirklich, ich sage noch zu der intrinsischen Motivation. Was möchte ich eigentlich erreichen in meinem Leben? Und das ist natürlich nochmal ein ganz grosses Thema, das wir aufdrehen. Warum arbeite ich Teilzeit oder warum, du hast es angesprochen, darf ich Jüngere sagen, hey, nein, ich möchte nicht mehr 100%, ich möchte 80% oder 70%. Es gibt auch noch etwas anderes. Und manchmal muss ich auch lachen, meine Jungen sagen auch, oh, das, was ihr macht, immer das Besprechen und das Stress und alles, das will ich nicht. Mhm. Das ist vielleicht auch eine andere Generation oder ein anderes Vorbild, wo man sagt, ich will noch Zeit haben für anderes.
Was ich auch noch möchte sagen, ist, dass wir haben es vorhin so ein bisschen gehabt, mit den ganzen Herausforderungen mit den Karrieren und Vermüttern, und es ist auch erwiesen, dass leider der Gender Pay Gap, also der Nachteil von Frauen in der Arbeitswelt, startet eigentlich erst, wenn sie Mutter werden. Vorher hat man sehr ähnliche Laufbahnen, man hat gleiche Möglichkeiten und sehr oft auch gleichen Lohn. Und dann ist leider in der Schweiz nach wie vor so, dass eigentlich der grosse Impact oder die grosse Veränderung kommt dann, wenn eine Frau Mutter wird. Und dort können wir, glaube ich, heute auch keine Lösung. Es ist ein bisschen blöd, jetzt habe ich es noch aufgebracht, aber wir können gleich keine Lösung bringen. Aber es ist noch so spannend, dass ja, dass gleich das ganze Paket, das wir vorhin besprochen haben, schon dann irgendwie mehr auf die Frau abfällt.
Ja, du bringst mir wirklich ins Denken. Ich weiss auch nicht so genau, an was das eigentlich liegt, weil es betrifft ja beide. Der Mann wird ja Vater und die Frau wird ja Mutter. Aber es ist in der Tendenz oft gleich noch so, dass die Frau nachher reduziert. Und ich habe auch noch keine Antwort darauf, warum. Ob es vielleicht mit Frauen vielleicht mehr wirklich in sozialen Berufen tätig sein oder in Berufen, die teilweise vielleicht Teilzeit noch etwas besser geht, aber da will ich jetzt nichts behaupten. Mhm. Ich kann es auch nicht so erklären. Und ich sehe das bei mir selber. Ich habe damals auf 60 reduziert und mein Mann auf 80. Mhm. Warum, dass ich jetzt 60 und er 80? Vielleicht wäre es ein anderes Modell gewesen, er 60 und ich 80. Mhm. Es hat sich einfach so ein bisschen fast wie natürlich ergeben. Man hat das besprochen und dann ist man mal so weitergefahren.
Mhm. Und 70-70 wäre dann so ein bisschen die offizielle Empfehlung von der Kommission für Gleichstellung. Also sie sagt einfach, dass niemand, also dass man um keine Lücke in der Pensionskasse, in der AHV und auf allen Ebenen zu haben, wäre es empfehlenswert, sie bei 70% zu bleiben. Das ist so eine lustige Zahl, die vielleicht gar nicht so einfach ist, eine Stelle zu finden.
Ja, also es ist nicht so viel ausgeschrieben, 70. Meistens ja. Ist es irgendwie 80 bis 100 oder 60 bis 100 oder Teilzeit möglich. Ja, kann gut sein. Es ist natürlich aufgrund von meiner Zahlenerfahrung, die ich habe, ist schon so, dass man ab 60 plus, vor allem auch 70, ist man doch gut in der Versicherungsleistungen drin. Also man bleibt versichert, man bleibt ajour, man ist auch zum Teil 3 oder 4 Tage halt am Arbeitsort, also arbeitspräsent. Das kann gut sein, oder? Und das ist natürlich eine gleichwertige Aufteilung.
Mhm. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht ganz so einfach. Wir haben es schon ein bisschen gehört. Es kann aber auch sein, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin etwas macht, was es einfacher macht, oder?
Ja, ganz klar. Also jetzt am Beispiel von der Bank Claire, die aus meiner Sicht sehr viel macht für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit der Teilzeitmöglichkeit, vor allem auch mit der Homeoffice-Möglichkeit, die man hat, und mitunter auch sicher mit der Lohngleichheit. Also wir haben ja ein Fair and Pay-Zertifikat haben wir wieder bekommen im 22, das aufzeigt, dass eben Mann und Frau gleich viel verdienen. Oder dass wir eben auch Partnerin sind von Equal Voice United. Und das sind doch auch wichtige Aspekte, die aufzeigen, dass man das möchte vereinbaren möchte. Also dass Frauen-Mannengleichheit plus Familie und Arbeiten, man kann unter einen Hut bringen.
Wir haben es gehört, du bist im rechtlichen Bereich tätig. Jetzt kommen wir doch noch auf das rechtliche Wissen zu. Weil, ich habe mir jetzt überlegt, hilft denn zumindest für die Absicherung, wenn man verheiratet ist? Weil es gibt ja heute noch ganz viel, wo man Konkubinat lebt. Und was haben wir dort für Sachen, die man vielleicht noch beachten muss?
Also es gibt zwei Aspekte. Ich sage, das Heirat hilft vor allem auf der erbrechtlichen Sicht. Weil es eigentlich erbrechtlich ist, der Ehegatte besser geschützt, steuerrechtlich und absicherungsmässig. Sonst finde ich nicht, man kann heute im Konkubinat sehr viel sehr gut regeln. Man muss es aber regeln. Da denke ich vor allem auch an die Vorsorge. Wir haben es ja von der Vorsorglücke. Dass natürlich, wenn du geheiratet bist, immer noch Leistungen zu gut hast, der Mann von der Frau oder die Frau vom Mann von der Pensionskasse. Gut, das hast du jetzt auch im Konkubinat, jetzt muss ich mich gerade widersprechen, hast du eigentlich auch. Aber du hast vor allem keine Absicherung bei Trennung. Also sagen wir es, dort ist sicher, wenn ich jetzt hier so ein bisschen mehr laut denke, du hast natürlich bei verheirateten Pärchen, wenn sie scheiden, hast du einen Anspruch auf Pensionskassengelder vom Partner, von Partnerin. Und wenn du bei dem Konkubinat trennst, hast du keinerlei Anspruch.
Auf keiner Ebene, gell? Nicht erste Säule, nicht zweite Säule, das hat es rechtlich gar nie gegeben.
Nein, also vor allem nicht. Also Todesfall ist wieder ein spezielles Ding. Darum habe ich jetzt, muss ich jetzt eine Trennung machen, oder, zwischen Todesfall, also Erbrecht und einfach sonst normalem Recht. Aber zu Lebzeiten hast du keinen Anspruch. Also weder in der ersten Säule noch zweite Säule. Wenn du trennst, bist du einfach getrennt und jeder hat wieder seine Vermögenswerte.
Das heisst, für mich jetzt als Schlussfolgerung, wenn ich im Konkubinat lebe, muss ich ziemlich einen wasserdichten Vertrag haben, am besten. Jetzt kommen wir zu Lösungsansätzen auch wieder, wo auch irgendwelche Ausgleichszahlungen vielleicht drin sind für den Teil, wo dann der teilzeitarbeitende Person in der Pensionskasse fehlt.
Ja, unbedingt. Also das sage ich vielen, wenn das Konkubinat nachher ein Kind hat und man vor allem eine ungleichmäßige zahlte Erwerbstätigkeit hat, dass man dann auf alle Fälle hinschaut und miteinander regelt, wie man das ausgleichen will. Und da ist viel etwas, was mit der Praxis eigentlich noch empfehlen ist, dass zum Beispiel, wenn halt jetzt typischerweise die Frau weniger schafft und durch das das 3 Jahre nicht kann speisen kann, dass man sagt, ja, aber dann tut der Partner das 3 Jahre für sie speisen. Dass sie wenigstens die vollen Beträge auf diesem 3 Jahre hat und die hoffentlich auch in Wertschriften anlegt, dass sie so ihre Vorsorgelücken kompensieren kann. Oder anders ausdrücken, oder nicht, dass der Mann den vollen Lohn hat, die volle Versicherung, sein volle 3 Jahre einzahlt. Die Frau arbeitet Teilzeit und kann sich nur ein kleines oder ein minimalen Betrag zum Beispiel im 3 Jahre leisten. Und dann kann man das so kompensieren. Und da empfehle ich natürlich dann schon, spätestens mit dem Kind, wenn Kinder kommen, einen Konkubinatsvertrag zu machen. Ja. Dass man da irgendwo etwas ausgleichen kann.
Und das mit dem Säule 3 anfüllen zum Beispiel, das geht ja auch in die Ehe, oder? Wenn jetzt eben die eine Person so ein kleines Pensum hat, so ein kleines Einkommen, dass man die Säule 3 auch nicht mehr komplett füllen kann, dann kann man das auch gegenseitig
unbedingt
machen.
Also darum ist für mich halt A und so immer noch, wenn Teilzeit, miteinander an den Tisch zocken und zu besprechen. Du, wie sieht das aus? Und nicht nur die momentane Aufnahme, also nicht nur, oh, jetzt haben wir weniger Budget und wo haben wir mehr Ausgaben, sondern auch ein bisschen mit dem Blick auf die Zukunft. Dass man sagt, du, wie ist deine 2 Säulen aufgestellt, wie ist meine? Kannst du das ganze 3 anzahlen, wenn wir es aufteilen und also das sind schon für mich Themen, die eigentlich auf den Tisch kommen
sollten. Und Säule 3 an, wo du ja nicht rückwirkend kannst einzahlen kannst. Also lohnt es sich einfach jedes Jahr, das halt gerade zu machen.
Ja, unbedingt. Oder weil es anders gegeben. Also AHV musst du zahlen, Pensionskassen auch. Du kannst ja nicht einfach so ein bisschen sagen, ich will oder ich will nicht. Du bist einfach darin versichert. Und gerade beim 3 an, wo du die Chance hast, selber etwas zu beeinflussen. Auch vom Betrag her bis zum Maximalbetrag und von der Anlage Möglichkeiten her unbedingt machen.
Wir haben jetzt verschiedene Sachen angesprochen, die politisch auch gerade so ein bisschen im Umbruch sind oder Initiativen laufen. Das tun wir in einer separaten Folge mal behandeln, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, jetzt für heute wirklich, um nochmal auf das zurückzukommen, wie du auch gesagt hast, also miteinander reden, Lösungen finden. Ich glaube, die Lösungen dürfen so vielfältig sein wie unsere Beziehungsmodelle heutzutage. Aber wichtig ist mir, dass man einfach darüber redet.
Also darum sage ich, es gibt kein richtig oder falsch. Und schlussendlich ist es ja ein Entscheid, wo man selber als Person oder in der Beziehung muss treffen muss. Unabhängig, sei es jetzt mit Kind oder ohne Kind, muss man ja miteinander reden. Man muss ja die Miete regeln, man muss Geld regeln. Also darum, aber es gibt nicht ein richtig oder falsch. Mein Appell ist einfach mehr, wir sollen hinschauen. Wir sollen es nicht einfach weg oder wir sollten dann mal oder mal später, sondern wir sollten es von Anfang an klar regeln. Weil man kann es nicht mehr aufholen. Es ist einfach, mit 60 ist es zu spät.
Ja, aber das haben wir mit dem Zinseszinseffekt auch noch, oder? Wo ja auch einfach hilft, jedes Jahr, wo man früher angefangen hat. Genau. Wenn ich sage, es gibt kein richtig oder falsch, ich stelle dir jetzt gleich eine richtig oder falsch Frage. Brauche ich ein eigenes Konto? Immer. Jederzeit als Ehefrau, teilzeitschaffend, vollzeitschaffend.
Ja, also ich muss jetzt lachen, wenn du mir das fragst. Ja, ganz klar.
Ich habe gewusst, wir haben da wahrscheinlich die gleiche Meinung und es gibt ein richtig und ein falsch, ausnahmsweise.
Also dort gibt es ganz sicher das richtig. Gerade bei verheirateten nachlasstechnisch, da kommen wir jetzt wieder mit dem Erbrecht. Alles andere wie gespielt, mein eigenes Konto nicht. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt, dass man doch noch selbstständig Zahlungen machen kann über das eigene Konto. Und beim anderen geht es auch darum, das ist meins. Ich finde immer, wenn man selber einen Lohn hat, selber verdient, dann soll man auch das Konto haben. Und ja nicht, dass man kein gegenseitiges Vertrauen hat. Oftmals hat man zusammen ein Haushaltskonto und alles. Aber mir geht es auch noch ein bisschen darum, bleiben dran, also wenn man ein eigenes Konto hat. Man macht Zahlungen darüber, man ist im E-Banking, man muss mit der Digitalisierung mitmachen, man muss an Schur bleiben. Und wenn man das alles delegiert, was ich oft halt wirklich in der Praxis sehe, bei meinen Kundinnen und Kunden, hat einfach einer von den Partnern keine Ahnung mehr oder hat abgehängt und weiss nicht mehr, wie es geht. Und das ist schade. Man verliert ein bisschen Selbstständigkeit.
Und der Punkt, den du jetzt gesagt hast, gilt ja auch für die Arbeitswelt. Wenn man jetzt anstatt Teilzeitarbeit würde komplett aussteigen.
Ja, also es gibt so einen schönen Spruch, oder? Lieber Teilzeit als Auszeit. Und da bin ich schon persönlich ein bisschen Verfechterin von dem. Man soll doch wirklich mit einem Fuß drinnen bleiben. Also wirklich, gerade jetzt haben wir ja das Thema wegen der Frauen, man soll mit einem Fuß drinnen bleiben in der Arbeitswelt. Man weiss, was läuft und die Arbeitswelt entwickelt sich im Moment so schnell und so in verschiedene Richtungen. Man ist einfach noch ein bisschen dabei und verliert dort nicht den Anschluss. Und das gilt ja für Mann und für Frau.
Mm. Und das ist manchmal eben finanziell vielleicht gar nicht so messbar, weil es ein Langzeiteffekt ist. Oder? Wir haben es vorher immer wieder davon gehabt, ja, wenn es sich nicht lohnt, arbeiten, und eben, du hast höhere Steuern, wenn beide gehen, arbeiten, und du hast auf dem Lohnzettel hast noch Kita, und dann hat man vielleicht das Gefühl, es lohnt sich gar nicht. Aber dieser Aspekt kommt ja auch noch dazu, der vielleicht gar nicht so sichtbar ist, dass man weiterhin ein bisschen an der Karriere, und Karriere kann ja ganz verschieden definiert werden, das ist mir auch mega wichtig, aber weiter ein bisschen am eigenen Weg kann arbeiten.
Ja, gut, das ist halt immer, ich persönlich finde das auch, oder? Am eigenen Weg arbeiten, die Kinder werden irgendwann fliegen und man ist immer noch mit einem Fuss in der Berufswelt geblieben. Man hat auch eine gewisse Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Aber auch dort, du hast das vorhin gesagt, das ist halt sehr ein individuelles Modell. Und darum gibt es für mich dort schon nicht richtig oder falsch. Aber ich persönlich, aber das ist jetzt wirklich meine Erfahrung, finde lieber einen Fuß noch in der Arbeitswelt drin haben. Aber das ist nicht das allgemeine Rezept. Das ist etwas, wo halt jeder nachher für sich muss entscheiden muss.
Mhm. Das stimmt. Und eben, wo das Leben manchmal vielleicht auch wieder ein bisschen anders spielt, als man das eigentlich geplant hatte.
Ja, und du sprichst natürlich jetzt wieder ein weiteres Thema an. Das ist mit dem neuen Scheidungsrecht ist das auch alles aufgekommen. Dass die Frauen wirklich mehr in der Berufswelt bleiben. Also das ist sonst, ist das manchmal bei ein paar ein bisschen ein böses Erwachen worden nach einer Scheidung.
Also das neue Scheidungsrecht besagt ja, dass eine Frau zu jeder Zeit in ihrem Leben selber für ihr eigenes Leben kann aufkommen.
Mhm.
Und das heisst eben, dass ihr auch zugemutet, in Anführungs- und Schlusszeichen, wird, dass sie wieder einen Job suchen kann.
Genau. Und ob man jetzt das für richtig oder nicht, da machen wir wieder eine neue Büchse auf. Genau. Dass man sagt, wie viel gilt Care-Arbeit, was gilt Familienarbeit. Ja. Und das ist heute halt einfach noch nicht gleich gewertet oder gleich versichert. Mhm. Und dann macht es das umso schwerer, wenn man dann ganz draus war. Also wenn du natürlich 10, 15 Jahre aus dem Beruf draus bist, dann hast du auch gewisse Entwicklungen total verpasst.
Mhm. Und ja. Wir reden jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es wieder ein bisschen besser aussieht auf dem Arbeitsmarkt und die Leute gesucht sind. Mhm. Aber das Gesetz ist, glaube ich, genau vor 2 Jahren, oder das Bundesgericht, ja, hat das vor 2 Jahren das Urteil gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt, nach Corona gerade, war es zum Beispiel noch nicht so klar gewesen, dass jede Person einfach easy schnell wieder einen Job findet. Mhm. Und eben die ganze Geschichte, ob das gerechtfertigt ist und realistisch ist im Alltag, wo wir in der Schweiz im Moment leben, ist ganz eine andere Sache, steht auf einem anderen Papier geschrieben, aber im Moment ist es so und darum, ich glaube, auch dort ist Vorkehrungen so ein bisschen und das Bewusstsein wahrscheinlich der Schlüssel.
Ja, ich denke, das Bewusstsein. Und du hast es ganz am Anfang noch gesagt und jetzt zwischen dir auch immer, wir sind ja in einer Partnerschaft und die bewegt sich ja weiter. Also reden, wirklich reden miteinander. Wirklich analysieren, auch mal von externen Hilfe annehmen und sagen, komm, jetzt machen wir mal Auslegeordnung, jetzt machen wir mal ein Budget. Also wir reden ja auch, wenn wir zusammen ein neues Sofa anschaffen, reden wir auch miteinander über das neue Sofa. Oder wir gehen zusammen eine neue Wohnung auslesen. Also sollen wir doch auch mal zusammen über das Finanzielle reden oder über die finanziellen Konsequenzen. Und das Gleiche mit der Familienplanung. Die Kinder kommen, ja. Und auch dort muss ja nicht ein Modell, das man vielleicht am Anfang fährt, das Modell sein auf ewig. Das Modell kann sich ja auch anpassen oder man kann es verändern. Ich denke, aber da machen wir jetzt wieder ein neues Thema auf, was noch ganz wichtig ist, ganz viele weitere Schritte ist, dass das Ganze unter einen Hut zu bringen mit Kind, externe Betreuung und alles, da muss es einfach noch viele Fortschritte geben. Also die strukturellen Probleme und die finanziellen Probleme oder Steuerstrafe, alles das, Heiratsstrafe, das ist einfach noch nicht,
gelöst. Ja, da haben wir noch ein paar Herausforderungen.
Also da haben wir wirklich noch ein paar Herausforderungen. Und würde es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher machen oder ein bisschen flexibler?
Ihr merkt, wir probieren ganz fest, immer wieder beim Thema zu bleiben, weil wir haben schon gemerkt, als wir das vorbereitet haben, es gibt so viele Äste und Zeitwege, die man da auch noch beleuchten könnte. Und es ist einfach gesellschaftlich so eine Herausforderung und hat so viele Facetten. Aber wir probieren uns zu fokussieren und ich gehe darum nochmal zurück zu dem Konto und dem eigenen Konto und eigentlich auch zum Thema miteinander reden. Wir haben schon gesagt, es ist wichtig, ein eigenes Konto zu haben. Und du hast eben auch gesagt, die meisten haben irgendeine Form von einem Haushaltskonto. Und dort einfach auch nochmal ein bisschen von mir ein Appell. Es muss auch nicht immer sein, dass man alles auf ein Konto schmeißt und das einfach dort landet, sondern es kann auch sehr gut sein, dass man finanzielle Fairness, das ist so mein Überbegriff, den ich wichtig finde, lebt und sagt, hey, du schaffst 40%, ich schaffe 80%, wir zahlen das anteilsmässig ein oder die eine Person verdient vielleicht viel mehr und kann wegen dem auch mehr einzahlen. Und das sind wir wieder im Budget, weil es ist auch mega wichtig, dass keine von beiden Personen, vielleicht auch schon bevor Kinder rum sind, über ein Budget lebt und die eine Person sich einfach mehr könnte leisten als die andere. Und ich glaube, auch dort dürfen wir das außerhalb von der Box denken. Es gibt zum Beispiel ein Modell, wo man sagt, wir zahlen zwar alles auf ein Konto ein, aber was übrig bleibt, wird dann zwei Parteien zurücküberwiesen und landet auf dem individuellen Konto. Oder dass man eben sagt, wir überweisen es anteilsmässig noch Einkommen darauf, überweisen, wir überweisen es anteilsmässig noch Arbeitspensum darauf, überweisen, dass man dort auch einfach miteinander reden und Optionen finden.
Also ich bin absolut beidrig, ich kann gar nicht viel dazu sagen. Aber es ist, ich habe ein Beispiel von einem Pärchen, das ich kennt habe, das ich eigentlich auch noch gut gefunden habe. Sie hat eine Teilzeit geschafft, er hat 100% geschafft. Und das Ganze ist aufs Konto etc. Und sie hat mich dann mal gefragt, sie wüsste eigentlich gar nicht, was ihr Steuerbeitrag ist. Oder was sie, oder? Das läuft, also der Mann hat alles gezahlt und das ist darüber gelaufen, aber ihr Geld ist auch drauf gekommen. Also sie haben es ja zusammen gezahlt. Aber sie hat mal Wunder genommen, was eigentlich ihr Beitrag ist an diesen ganzen Haushalt und was sie eigentlich, oder, von der Steuerprogression her, was das ausmacht. Und dann ist für mich auch so ein bisschen die Idee aufgekommen, dass man eben nicht nur anteilsmässig einzahlt, Kosten trägt, sondern sich auch mal überlegt, ja, wer zahlt eigentlich wie viel an die Steuern. Also dass es wirklich mal eine gerechte Aufteilung oder versucht, eine gerechte Aufteilung zu machen. Und das, dort ist es mir auch darum gegangen, dass man nicht als Person das Budget aus den Augen verliert. Oder, dass man, oder wie soll ich das besser erklären? Dass man nicht einfach alles auf einem Konto hat und es wird zahlt, es kommt dann schon gut und dann kommt vielleicht eine Trennung oder eine Scheidung und plötzlich merkt man, oh, da ist ja noch eine Krankenkasse da, da sind ja noch Steuern da, da ist eine Säule 3a da, da ist eine Vorsorge da. Also, dass man einfach ein bisschen dranbleibt, was man ja vorher als Einzelperson ja auch hatte. Und dass man das nicht einfach völlig aus den Händen gibt.
Ja, absolut, ja.
Und das ist natürlich ein bisschen mein Appell jetzt vom Finanziellen her, dass man einfach gleich sich ein bisschen weit von davon interessieren, was die finanziellen Konsequenzen sind.
Ja, manchmal ist es einfacher, wenn du nicht müsstest. Aber ja, ich glaube, es holt dich halt einfach vielleicht dann irgendwann ein. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was ich für heute mitnehme. Und das ist, glaube ich, wirklich das mit so 80-90% Pensum sind eher abhängig von meinem Budget und von meinem Lebensstil und von meinen Erwartungen. Die haben noch nicht so einen riesen Impact langfristig wie jetzt tiefere Pensen. Dort ist mehr der Ball bei mir, dass ich mich darum kümmere und schaue, was will ich und was ist mir wichtig. Bin ich für einen gewissen Lebensstil auch bereit, eben auf ein bisschen Geld zu verzichten. Aber auch langfristig, nicht nur, was jetzt gerade auf dem Lohnzettel ist.
Genau.
Und das Zweite, nochmal aus deinem Wort, dass das Ganze mit Teilzeit nicht nur finanzielle Aspekte hat, sondern eben auch Aspekte, die man dann manchmal vielleicht nicht sieht vorher, wie dass man nicht mit ins Feierabendbier und dass man ein bisschen gestresster ist, vielleicht schon, wenn man im Büro ankommt, wenn man noch Kinder hat müssen abliefern. Also, dass das ganze Thema gesellschaftlich wie auch finanziell eine Herausforderung ist. Und das Dritte, in Konkubinat und Ehe viel über Geld reden. Auch wenn es nicht so einfach ist, manchmal vielleicht. Aber dass es eben auch gerade im Konkubinat massive Nachteile hat, wenn man es nicht macht im Fall von einer Trennung. Solange man zusammenbleibt, ist es ja weder bei Ehe noch bei Konkubinat eine grosse Sache. Aber wir haben halt immer die Worst-Case-Szenarien auch im Kopf. Genau.
Genau.
Hast du auch noch etwas, was du uns möchtest auf den Weg geben, bevor wir uns verabschieden?
Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit oder jetzt auch in der, wo ich noch drinnen bin, dass man einfach, auch wenn es der grösste Stress ist, dass man noch ein bisschen Humor behält. Dass man manchmal auch noch über sich selber lachen kann. Oder? Da denke ich immer an die klassischen Beispiele. Du bist frisch duschen, hast den Anzug an, ist eine wichtige Sitzung. Du hast noch schnell das Kind wickeln, willst es abgeben, hast es über die Schulter und es kötzelt dir schön über den Anzug. Über. Und dann musst du es halt noch putzen und bringst es und kommst an die Sitzung. Und es sind einfach so ein bisschen Alltagssachen. Und, oder du kommst heim und musst noch ein Fußballmatch schauen und dein Kind verliert noch, musst es noch trösten. Und das sind alles so Alltagssachen. Und manchmal, dass du gleich noch lachst, auch mit dem Partner zusammen, dass du dich manchmal zurücklehnst und sagst, ja, es ist jetzt halt das Leben und wir sind mittendrin. Und das ist so.
Danke vielmals für den Einblick, aber auch für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Wer jetzt möchte direkt mit Miriam Kontakt aufnehmen, findet ihre E-Mail-Adresse in den Shownotes. Danke dir vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Ade, tschüss.